SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Wasserforscher sind alarmiert. In unseren Flüssen, Seen und Bächen ist die Pestizidkonzentration viel höher als bisher angenommen.
Wir messen Überschreitungen von Werten, die eigentlich nie auftreten dürften. Und das zeigt, dass es einen Handlungsbedarf gibt und dass Kleinlebewesen geschädigt werden können.
Sagt Christian Stamm vom Wasserforschungsinstitut der ETH. Wir fragen nach den Folgen für Mensch und Umwelt. Dänemark erschüttert ein massiver Spionageskandal. Der US-Geheimdienst soll Dänemark bei der Kampfflugzeugbeschaffung manipuliert haben, so dass Dänemark den US-Flieger F-35 kaufte. Frankreich trauert um Giscard d'Estaing, den Präsidenten der Freundschaftsschloss mit Deutschland und Europa vereinte. Und die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft will mit einer jungen Kraft in die Zukunft. Der 35-jährige Nicola Forster ist seit wenigen Stunden neuer SGG-Präsident. Was er sonst noch vorhat, außer Bundesfeiern auf dem Rütli zu organisieren, erklärt er im Tagesgespräch um 1. Rendezvous zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Um die Pestizide im Wasser in der Schweiz steht es noch viel schlechter als gedacht. Mit einer neuen, realitätsnäheren Messmethode haben Wissenschaftler des Wasserforschungsinstituts EAWAG nachgewiesen, dass die Spitzenkonzentrationen zum Beispiel bis zu 170 Mal höher sind als in den bisherigen Messungen und dass die Grenzwerte massivst überschritten werden. Frage an Wissenschaftsredaktor Christian von Burg: Welche Folgen hat jetzt das für Mensch und Tier?
Nun ja, für uns Menschen sind diese Folgen nicht so direkt, denn wir holen unser Trinkwasser ja größtenteils aus dem Grundwasser und bis das akut belastete Wasser aus den Bächen nach da unten durchgesickert ist, hat es sich stark verdünnt. Direkt betroffen sind aber alle Lebewesen in den Bächen. Zum Teil sterben sie. Die Zahl und die Artenvielfalt der Kleinlebewesen in den Bächen im intensiv genutzten Landwirtschaftsgebiet ist deutlich kleiner als sonst wo. Und das hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf größere Tiere, wie zum Beispiel die Fische. Denn die ernähren sich ja von Bachflohkrebsen, Köcherfliegen, Larven oder noch anderen kleinen Bachlebewesen.
Wie ist es denn den Forscherinnen und Forschern der ETH gelungen, zu diesen offenbar verfeinerten Messmethoden zu kommen?
Ja, bisher hat man die Pestizidbelastung anhand von Wasserproben gemessen, die während gut 3 Tagen gesammelt und also zusammengemischt wurden. Jetzt haben die Forscher der EAWAG, und das ist, soweit ich das sehe, weltweit erstmalig, ein mobiles Messlabor gebaut, mit dem sie alle 20 Minuten Wasserproben entnehmen und sie auch gleich analysieren können. Und dabei zeigt sich eben, die Konzentrationsmittelwerte werden im Maximum, also in Zeiten der Spitzenbelastung, um bis das 170-fache überschritten.
Wir haben vorhin den Wasserforscher Christian Stamm gehört. Es gäbe Handlungsbedarf. Was ist denn jetzt zu tun?
Ja, Sie sagen, Sie seien wirklich überrascht, wie hoch diese Spitzenbelastungen seien. Es sei ein nicht akzeptabler Zustand, sagt mir Christian Stamm auch. Als Wissenschaftler findet er es aber gleichzeitig natürlich auch großartig, dass man jetzt erstmals überhaupt so exakte Messungen hat. Mit diesen mobilen Messstationen wird jetzt eine Gewässerüberwachung in Echtzeit sozusagen möglich. Man kann also an den neuralgischen Punkten viel genauer hinschauen als bisher und dann auch etwas dagegen machen, dass die Lebewesen in den Bächen nicht geschädigt oder nicht getötet werden.
Noch eine grundsätzliche Frage: Wie groß ist eigentlich der politische Wille, dass sich da etwas ändert, wenn die Folgen in Anführungs- und Schlusszeichen nur Pflanzen und Tiere direkt treffen und nicht uns Menschen?
Ja, da sprechen Sie ehrlich gesagt einen heiklen Punkt an, denn dass wir mit der Pestizidbelastung in Bächen und Flüssen ein ernsthaftes Problem haben, unter dem die Natur akut leidet, das wissen wir jetzt doch schon seit einiger Zeit. Aber erst seit klar ist, dass sich auch in unserem Trinkwasser die Abbauprodukte dieser Pestizide finden, dass also auch wir Menschen gefährdet sein könnten, erst seit da wird das auch politisch so heiß diskutiert. Wenn ich mich jetzt also in einen Bachflohkrebs versetze oder in einen Fisch, dann kann ich nur hoffen, dass die Menschen sozusagen aus Eigeninteresse was tun, um ihr Grundwasser und damit folgerichtig eben auch Bäche und Flüsse künftig reiner zu halten. So kann ich als Tier quasi nebenbei hoffentlich auch ein bisschen davon profitieren.
Danke für diese Einschätzung und Einordnung, Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Ja, die chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel der Bauern, die belasten das Trinkwasser. Und das SRF-Wissenschaftsmagazin erklärt auch ausführlicher, wie neue Pestizide eigentlich geprüft werden und auch, wie die Bauern ohne Pestizide klarkommen. Im Wissenschaftsmagazin diesen Samstag um 12.40 Uhr auf SRF 2 oder auch auf srf.ch/audio. Und damit zur Nachrichtenübersicht mit Ursula Vogler.
Der Nationalrat hat das Staatsbudget für nächstes Jahr diskutiert und angenommen. In verschiedenen Bereichen will der Nationalrat dabei mehr Geld ausgeben als der Bundesrat. So soll es etwa in der Landwirtschaft höhere Direktzahlungen geben, um das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern stabil zu halten. Zudem soll der Nachrichtendienst mehr Geld erhalten für einen Stellenausbau. Insgesamt sieht das Staatsbudget für nächstes Jahr ein Defizit von fast 5 Milliarden Franken vor. Als nächstes berät nun der Ständerat darüber. Für die allfällige Umsetzung des Rahmenabkommens mit der EU will der Ständerat eine Mitsprache sichern für Volk, Kantone und Parlament. Das hält der Ständerat in einer Motion an den Bundesrat fest. Wenn der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterzeichne, solle er auch ein Gesetz dazu ausarbeiten, damit die Mitsprache geregelt wäre, verlangt die Motion. Der Bundesrat unterstützt das Anliegen. Das Rahmenabkommen ist noch nicht fertig verhandelt. Der Bundesrat hat zudem bisher noch nicht öffentlich bekannt gegeben, wie er selbst zum Rahmenabkommen steht. Der Kanton Wallis lockert seine Corona-Beschränkungen. Ab dem 14. Dezember dürfen Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Die epidemiologische Situation und der Rückgang der Spitaleinweisungen erlaubten dies, schreibt der Walliser Staatsrat in einer Mitteilung. Ab Mitte Dezember gelten demnach auch im Wallis wieder weitgehend die vom Bund erlassenen Regeln. Privat dürfen sich auch weiterhin nur 10 Personen treffen, inklusive Kinder. Das Wallis war der erste Kanton, der Ende Oktober strengere Corona-Maßnahmen einführte. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 4.455 neue Corona-Infektionen. Der 7-Tage-Schnitt ist laut SRF-Data 8% tiefer als in der Vorwoche. Das Bundesamt registrierte zudem 80 zusätzliche Todesfälle sowie 194 weitere Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Kundinnen und Kunden sind mehrheitlich zufrieden mit der Post. Bei der diesjährigen Befragung erreichte die Schweizerische Post einen Zufriedenheitswert von 81 Punkten von möglichen 100. Damit habe sie die Vorgabe des Bundesrates von 80 Punkten erreicht, im 8. Jahr hintereinander, wie die Post mitteilte. Bei der Zufriedenheit mit den Zustellungen erhielt die Post 91 Punkte. Die Zufriedenheit gemessen hat laut Mitteilung ein unabhängiges Forschungsinstitut. Die Zürcher Behörden haben eine international tätige Organisation von Drogenhändlern aufgedeckt. Es seien insgesamt mehr als 200 Personen verhaftet worden, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, teilte die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft mit. Zudem habe die Polizei rund 115 Kilogramm Kokain, 15 Kilogramm Marihuana und Bargeld sichergestellt im Wert von 850.000 Franken. Die Ermittlungen hätten 5 Jahre gedauert. Sie seien in enger Zusammenarbeit mit mehreren Kantonen, Staaten sowie mit internationalen Polizeiorganisationen wie Interpol erfolgt. Das Wetter. Heute ist es teilweise sonnig, in den Alpen kommt am Abend kräftiger Südföhn auf. Morgen ist es meist bewölkt, von Westen her gibt es zunehmend Regen oder Schnee. Im Osten bleibt es bis am Abend mit Föhn meist trocken, die Temperatur 3 bis 5 Grad, mit kräftigem Föhn in den Alpentälern 8 bis 12 Grad. Im Süden und am Alpenhauptkamm gibt es intensive Regen- und Schneefälle.
Dänemark war vor 5 Jahren in der gleichen Situation wie die Schweiz heute. Das Land wollte neue Kampfjets kaufen und evaluierte praktisch dieselben Flugzeuge wie jetzt die Schweiz. Schließlich entschied sich Dänemark für den F-35-Jet des US-Herstellers Lockheed Martin. Nun berichten dänische Behörden und Medien von einem brisanten Spionageverdacht. Demnach sollen US-Geheimdienste darauf hingewirkt haben, dass Dänemark sich schließlich für den amerikanischen Jet entschieden hat. Frage an unseren Mann in Nordeuropa, Bruno Kaufmann. Was ist dran am Spionageverdacht?
Es ist offensichtlich so viel dran, dass die dänische Regierung im Verlauf dieses Jahres die gesamte Führung des Nachrichtendienstes ausgetauscht hat und jetzt eine Untersuchungskommission eingesetzt hat, die diesen Anwürfen, diesen Beweisen nachgehen soll.
Wie brisant ist der Fall Ihrer Ansicht nach?
Ja, der Fall ist sehr brisant, weil er hängt eigentlich damit zusammen, wie Dänemark und die USA in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Es geht eigentlich schon zurück auf den amerikanischen Irakfeldzug, als sich Dänemark sehr angeschlossen hatte. Und 2014 wurde dann bekannt, dass es ein Geheimabkommen gibt zwischen Dänemark und den USA über eben die Überwachung des Internet- und Telefonverkehrs durch Dänemark. Nach Ansicht der dänischen Regierung hat dieses Abkommen aber auch eine Klausel, die besagt, dass eben dänische Quellen nicht angezapft werden sollen. Und jetzt zeigt sich, dass das offensichtlich trotzdem passiert ist.
Also muss man sich vorstellen, dass sozusagen in dem Moment der dänische Geheimdienst die Interessen der USA höher gewichtet hat als die Interessen des dänischen Volkes?
Das ist die ganz große Frage und das ist jetzt auch, sagen wir, die Kritik sehr vieler Kreise der Opposition gegen die sozialdemokratische Minderheitenregierung, dass sie eben sagt, ja, die Zusammenarbeit mit den Amerikanern wurde höher gewichtet. Die Regierung, sie sagt natürlich nichts dazu im Moment, aber es ist ganz klar, dass in diesen letzten 4-5 Jahren die Amerikaner ganz offensichtlich alle Quellen in Dänemark auch anzapfen konnte und das zeigen auch Whistleblower-Berichte, die eben der Überwachungsbehörde auch des Nachrichtendienstes zugespielt worden sind. Und diese Überwachungsbehörde wurde selber auch wieder überwacht von den Amerikanern. Also hier ist es wirklich ein großer Skandal in der Spionage gegenüber Dänemark.
Gibt es auch schon internationale Reaktionen, also außerhalb Dänemarks?
Ja, die sind noch verhalten. Man hat Reaktionen gehört aus Schweden, weil Schweden ja auch in der Evaluation eines Kampfjets durch den JAS Gripen mit dabei war. Und die schwedische Regierung hat bisher einfach gesagt, dass man natürlich einen solchen Spionagevorwurf untersuchen möchte und wirklich kritisch da einsteht, wenn solche Kanäle, solche Zusammenarbeiten der Nachrichtendienste eben auch für wirtschaftliche eigene Interessen ausgenutzt würden.
Sagt Bruno Kaufmann in Stockholm. Wie ist das eigentlich in Ihrer Wohngemeinde? Nimmt da auch die Gemeindeversammlung das Budget ab? Und wenn ja, wie funktioniert das eigentlich in Corona-Zeiten? Masken, Schutzmaterial, als sie in der Schweiz im Frühling fehlten, musste die Armee ran.
Da war die Herausforderung, dass natürlich eine globale Nachfrage für diese Produkte bestand und die Preise explodiert sind Ende März.
Wir zeigen, womit die Armee bei der Schutzmaterialbeschaffung alles zu kämpfen hatte. Und was denken Sie, wie lange dauert es, wenn jemand in Moskaus Hinterland online Torf bestellt? Wie langsam oder wie schnell wird das geliefert? Unser Russland-Korrespondent verrät es kurz vor eins hier im Rendezvous. Zuerst aber diese Würdigung. Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing, der damalige deutsche Kanzler und der französische Präsident, waren große Europäer. Ein Gespann, das zum Beispiel das europäische Währungssystem erfand, das ab 1979 währungspolitische Weichen der Zusammenarbeit legte. Nun ist der frühere französische Präsident Giscard d'Estaing im Alter von 94 Jahren gestorben, an Corona. Ein Nachruf von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
Mai 1981, Valéry Giscard d'Estaings letzter Auftritt als französischer Präsident.
Française, Français, il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays.
Das Volk hat ihn einige Tage zuvor abgewählt. Nun bedankt er sich in seiner letzten Rede an die Nation für das Vertrauen, das man ihm 7 Jahre zuvor geschenkt habe.
Cela était un grand honneur pour moi. De le diriger dans un monde difficile, dangereux, aux prises avec une crise économique, sociale et morale sans précédent depuis 50 ans.
Valéry Giscard d'Estaings Präsidentschaft zwischen 1974 und 1981 ist geprägt von wirtschaftlichen und sozialen Krisen. Der starke Anstieg des Ölpreises Anfangs der 70er Jahre treibt Arbeitslosigkeit und Inflation in die Höhe. Das neue europäische Währungssystem reduziert die Wechselkursrisiken zwischen den nationalen Währungen und bringt wieder Stabilität ins geschwächte Finanzsystem. Giscard d'Estaing gehört zu den Architekten dieses EWS zusammen mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt harmonieren als deutsch-französisches Tandem, das die Einheit Europas forciert. Deutschlands Kanzler und Frankreichs Präsident telefonieren regelmäßig, oft mehrmals pro Woche, wie sie später in einer englischen Talkshow erzählen.
Direct phone without translators, we spoke directly to each other. And there was not, I don't know how it was, but we were free to speak.
Sie brauchen keine Übersetzer, denn Valéry Giscard d'Estaing ist in Deutschland geboren und spricht fließend Deutsch, beide auch Englisch. So hätten sie für manches Problem zusammen nach Lösungen gesucht.
So for instance, if there was a problem, any problem, the reaction was to call the other one, not to take a decision and then to explain to the other one the decision that has been taken. The reaction was to be in touch.
Der deutsche Sozialdemokrat und der französische Bürgerliche kennen den Wert persönlicher Kontakte in der Politik. Gemeinsam lancieren sie auch ein informelles Treffen der Regierungschefs der damals wichtigsten Industriestaaten, der sogenannten G7. Innenpolitisch versteht sich Giscard d'Estaing als Reformer, politisch wie gesellschaftlich. So ermöglicht er zum Beispiel die einvernehmliche Ehescheidung. Seine Gesundheitsministerin Simone Veil setzt die Fristenlösung durch. Auch im Auftritt bricht Giscard d'Estaing mit den steifen Protokoll seiner Vorgänger Pompidou und de Gaulle. Zwischendurch tritt er auch mal im karierten Hemd auf und spielt Handorgel. Richtig populär wird er trotzdem nicht. Seine Volkstümlichkeit wirkt oft aufgesetzt, auch der von seinem Vater gekaufte Adelstitel d'Estaing markiert Distanz. Politisch wird ihm eine Korruptionsaffäre zum Verhängnis. Giscard lässt sich vom zentralafrikanischen Diktator Bokassa, der sich selbst zum Kaiser proklamiert hat, Diamanten schenken. Unter Druck gibt Giscard dieses Geschenk zwar wieder zurück, aber der Ruf hat gelitten. Bei der Präsidentenwahl 1981 unterliegt Valéry Giscard d'Estaing dem Sozialisten François Mitterrand und verabschiedet sich einige Tage später von der Nation.
Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France.
Er hoffe, dass in diesen schweren Zeiten die Vorsehung über Frankreich wache.
Au revoir.
Dann dreht sich der Präsident vor laufender Kamera abrupt um, geht auf den Ausgang zu und überrascht damit offenbar auch den Tonmeister, der die übliche Marseillaise einspielen soll. Dies ist das Bild, das in Frankreich die Erinnerung an Giscard prägt. Die Szene fehlt in keinem Nachruf. Auch nach dem Abgang von der nationalen Bühne macht Giscard d'Estaing weiter Politik. Zum Beispiel als Präsident des politisch wenig wichtigen Regionalrates in seiner Heimat Auvergne oder als Abgeordneter im Europäischen Parlament. Im Auftrag der Europäischen Union präsidierte er auch den Konvent für eine europäische Verfassung, die nach einem negativen Volksentscheid in Frankreich scheiterte.
Ein Nachruf auf Valéry Giscard d'Estaing von Daniel Voll. Emsiges Rechnen, Schreiben, Prüfen. Landauf, landab müssen im Moment die Gemeindebudgets für das nächste Jahr genehmigt werden. Und überall, wo es kein Gemeindeparlament gibt, entscheidet die Gemeindeversammlung. Das ist in etwa 80% aller Schweizer Gemeinden der Fall. Aber wie funktionieren Gemeindeversammlungen in Zeiten der Pandemie? Noemi Ackermann.
Da ist Thalwil im Kanton Zürich. Ein wichtiger und umstrittener Gestaltungsplan hätte eigentlich schon im März an der Gemeindeversammlung debattiert werden sollen. Eigentlich. Bekanntlich kam die Pandemie dazwischen. Die Versammlung wurde verschoben auf September. Aber noch während die Thalwiler Stimmbevölkerung im September zur Gemeindeversammlung strömte, musste sie wieder abgesagt werden. Grund: das Corona-Schutzkonzept, sagt Gemeindepräsident Merk Fankhauser.
Ja, da hat es natürlich von Buhrufen zu Applaus, dass man den sicheren Weg gewählt hat, gab es natürlich alles. Die Vorzeichen waren aber klar. Das Konzept, das Sicherheitskonzept, beruhte auf eine Teilnehmerzahl von 600 Personen. Und wir hatten schätzungsweise mindestens 800 Teilnehmende.
Für den Politologen Daniel Kübler von der Universität Zürich machen den Gemeindeversammlungen im Moment auch keinen Sinn.
In der Pandemie sind versammlungsdemokratische Beschlüsse nicht möglich.
Es sei paradox, meint Kübler. In normalen Zeiten gäbe es die Befürchtung, dass zu wenig Menschen an die Gemeindeversammlung kämen. Jetzt, dass zu viele Leute kämen. Zudem verschärfe Corona die Gefahren, die eine Gemeindeversammlung mit sich bringt, so Kübler weiter.
Wenn ich jetzt eine junge linke Gruppe in einer Gemeinde wäre, dann würde ich sehr stark mobilisieren, denn die alten, die normal alten konservativen Kreise, die normalerweise an Gemeindeversammlungen anzutreffen sind, die bleiben heute aus Angst vor der Pandemie zu Hause.
Oder auch, dass eine Interessensgruppe Geschäfte durchbringt, weil eben nicht alle an die Versammlung kommen, die gerne würden. Der Politologe schlägt Alternativen zur Gemeindeversammlung vor. Beispielsweise könnte der Gemeinderat, in diesem Fall die Exekutive, mehr Macht bekommen. Oder wichtige Geschäfte könnten an der Urne entschieden werden. So hat es Berikon im Kanton Aargau gemacht. Stefan Bossart, Gemeindeamann, erklärt, man habe die wichtigsten Geschäfte letzten Sonntag an die Urne gebracht. Doch dagegen sind zwei Abstimmungsbeschwerden beim Kanton eingegangen.
Ich denke, dass mit einer Urnenabstimmung natürlich der Prozess der Diskussion und der Anträge geht verloren. Und das Thema ist auch die Dringlichkeit, wie dringend muss über ein Thema abgestimmt werden. Wir haben im Gemeinderat bei verschiedenen Traktanten sind wir der Meinung, dass das rasch und dass das Thema behandelt werden muss, weil auch nachfolgend noch Massnahmen notwendig sind.
Das sahen Einzelne in Berikon anders. Der Kanton Aargau hat noch nicht über die Beschwerden entschieden. Auch im Kanton Zürich hat der Kantonsrat unterdessen ein Gesetz verabschiedet, welches ermöglicht, dass über Budget und Steuerfuss an der Urne abgestimmt wird. So wird es nun auch in Talwil gemacht. Die umstrittenen Gestaltungspläne allerdings brauchen die Diskussion. Der Gemeinderat von Talwil will noch entscheiden, was mit ihnen passiert. Gemeindeversammlungen grundsätzlich in Frage zu stellen, wäre falsch, meint Politologe Daniel Kübler.
Gemeindeversammlungen sind eine günstige, pragmatische, niederschwellige, traditionsreiche Institution, die legitime Entscheide produziert. Ich glaube nicht, dass mittel- und langfristig wir eine Abschaffung der Gemeindeversammlung entgegensehen.
Es gehe jetzt nur darum, die Pandemie zu bewältigen. Danach seien Gemeindeversammlungen wieder ein gutes Mittel für Entscheide auf Gemeindeebene.
Noemi Ackermann. In der Schweiz haben gerade nur 20% der Gemeinden ein Gemeindeparlament. Es gibt große regionale Unterschiede. Im Tessin zum Beispiel hat fast jede Gemeinde eines. In der Zentralschweiz gibt es fast nur Gemeinden mit Gemeindeversammlungen. Eine Übersicht zeigt eine Karte in der SRF News App. Die Schutzmasken, die heute nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken sind, sie fehlten noch im Frühling, als die erste Corona-Welle über uns hereinbrach. Den Spitälern ging anfangs März schnell das Material aus, sowohl die Masken als auch andere Schutzausrüstung. Die Armee erhielt daraufhin den Auftrag, Schutzmaterial auf dem Weltmarkt einzukaufen. Heute hat das Verteidigungsdepartement erklärt, wie es dabei vorgegangen ist und mit welchen Problemen es zu kämpfen hatte. Tobias Gasser.
Im Februar dieses Jahres schlitterte die Schweiz in die Pandemie. Die Behörden, Bund und Kantone hatten sich auf dem Papier auf ein Virus vorbereitet, aber vergessen, genügend Lager aufzubauen mit dringend benötigten medizinischen Gütern. Zum Beispiel Masken, Schutzanzüge, Beatmungsgeräte oder auch Anästhesiemedikamente. Schnell musste auf dem Weltmarkt Masken und Schutzmaterial besorgt werden. Die Armee erhielt den Marschbefehl, die Armeeapotheke wurde zur Einkäuferin, Daniel Eschbach, Chef der Armeeapotheke.
Bis im Herbst haben wir persönliche Schutzausrüstungen in der ungefähren Menge von einem Güterzug von 5 Kilometer Länge oder auch vergleichbar einer Lastwagenkolonne von etwa 7 Kilometer Länge eingelagert.
Die Schweiz hat also vorerst genügend Schutzmaterial eingelagert. Im Notfall hat es Material für 4 Monate. Die Armeeapotheke begann in China Masken einzukaufen, zum Teil direkt, zum Teil über Zwischenhändler. Aufgeboten wurden auch Soldaten und Offiziere aus der Miliz, die beim Einkauf mithelfen konnten. Das erklärt Brigadier Markus Neff, der Beschaffungskoordinator im VBS.
Wir konnten für die Taskforce auf den Personalpool der Miliz zurückgreifen und eben daraus kurzfristig Personen rekrutieren, beispielsweise ein Offizier, der Mandarin spricht und direkt mit chinesischen Produzenten und Behörden verhandeln konnte.
Aber die Schweiz war nicht alleine. Andere Länder wollten auch medizinische Güter beschaffen. Die Anbieter verlangten Margen von bis zu 1000%, schreibt das VBS im Bericht.
Da war die Herausforderung, dass natürlich eine globale Nachfrage für diese Produkte bestand und die Preise explodiert sind Ende März und die Beschaffung dann sehr schwierig wurde und auch die Nachfrage in den Gesundheitsorganisationen sehr rasch angestiegen.
Und es gab viele Angebote, die auch zuerst geprüft werden mussten. Dabei waren Qualitätszertifikate zwingend. Trotzdem kamen auch Masken in die Schweiz, die die benötigten Qualitätsbestimmungen nicht erfüllten. Das berichtete der Kassensturz im September. Markus Neff vom VBS beschreibt das Dilemma, wieso sie trotzdem für Privatpersonen zugelassen wurden.
Die Alternative wäre, keine Masken zu haben und keine abzugeben. Und es war dann in der Überlegung darin, dass das kein Risiko darstellte, für den nichtmedizinischen Gebrauch die Masken abzugeben. Und entsprechend hat man das so bewilligt und dann sie so in Verkehr gebracht.
Mit dem VBS-Bericht ist auch erstmals bekannt geworden, wie viel Geld der Bund an die Zuger MX überwies. Nämlich knapp 23 Millionen. Die Besitzer der MX machten Schlagzeilen, weil sie nach dem Maskenverkauf an den Bund teure Luxusautos kaufen konnten. Markus Neh verteidigt den Einkauf bei MX.
Und zu diesem Zeitpunkt, auch das um den 23. März herum, war ja die Frage nicht, wer durfte liefern, sondern die relevante Frage, wer konnte liefern. Und das Angebot dieser Firma hat sich ausgezeichnet, eben, dass sie sehr schnell liefern konnten.
Insgesamt haben der Bundesrat und Parlament 2,4 Milliarden Franken bewilligt für den Einkauf von Schutzmaterialien, wichtiger Medikamente und auch Impfstoffe. Bis Anfang September war etwa ein Drittel des gesamten Kredites ausgeschöpft worden.
Sie hören Rendezvous und kurz vor eins gehen wir noch nach Russland. Ozon, russisch ausgesprochen Ason, tönt ähnlich wie Amazon und ist auch die russische Kopie des US-Online-Konzerns. Ason gibt es seit 20 Jahren und in diesen Tagen ist Ason an die New Yorker Börse gegangen. Völlig unerwartet hat dabei das Unternehmen dort einen schwindelerregenden Gewinn gemacht von fast einer Milliarde Dollar. Russland und Onlinehandel, das ist nicht unbedingt das gängige Bild, das wir von den Russinnen und Russen haben. Frage an David Nauer in Moskau. Wie technikaffin sind denn die Russinnen und Russen? Wie viele kaufen online ein?
Die Russinnen und Russen sind sehr technikaffin und der Onlinehandel, der boomt wie verrückt. Der Umsatz der Branche hat sich in nur 2 Jahren verdoppelt. Das hat ein bisschen mit Corona zu tun, aber nicht nur. Schon vor der Epidemie hat man im Stadtbild gesehen, wie wahnsinnig viele Leute online bestellen. Und zwar hat man das daran gesehen, dass in Moskau, aber auch in anderen großen Städten es richtig gehend wimmelt von jungen Männern in gelben, grünen oder roten Uniformen, das sind alles Kuriere verschiedener Online-Händler.
Woher kommt denn diese Begeisterung für Ason und den Online-Handel allgemein?
Also einer der Gründe ist eben sicher diese Aufgeschlossenheit der Russinnen und Russen gegenüber neuen Technologien. Aber ein anderer Grund ist auch, denke ich, der ist auch sehr wichtig, dass Russland eigentlich noch eine relativ junge Konsumgesellschaft ist. Es gab ja zu Sowjetzeiten kaum eine Konsumkultur, so im Sinn, wie wir das von der Schweiz erkennen, wo die Leute sagen, meine Eltern gingen schon in die Migros oder in den Coop, deswegen gehe ich eben auch in den Migros, den Coop, also da im Vergleich zu Russland. In Russland ist da im Vergleich der Konsum historisch gesehen etwas Neues eigentlich und entsprechend experimentierfreudig sind eben die Menschen auch.
Bei der russischen Weite ist es schwierig vorstellbar, dass der Dienst auch wirklich schnell funktioniert, höchstens vielleicht in den großen Metropolen wie bei Ihnen in Moskau oder St. Petersburg. Wie lange müssen Sie jeweils warten, wenn Sie etwas bestellen?
Also das, in Moskau ist es wirklich wahnsinnig schnell, wie das Zeug geliefert wird. Ich bestelle meine Lebensmittel zum Beispiel meistens, also ich gehe kaum in Supermärkte und die Lieferung, die kommt meistens schon nach 20 Minuten oder einer halben Stunde. Manchmal, wenn es wirklich lang geht, muss ich eine Stunde warten, bis die Lebensmittel bei mir in der Wohnung sind. Das gilt, wie gesagt, für Lebensmittel. Andere Dinge brauchen natürlich ein bisschen länger, vielleicht einen Tag oder zwei.
Und wie ist das außerhalb von Moskau?
Da geht es klar länger natürlich, aber Ozon und auch andere E-Commerce-Händler, die versuchen auch die Provinz zu erobern. Und ich habe da eine spannende Erfahrung gemacht in diesem Sommer. Da war ich auf der Datscha, etwa 80 Kilometer außerhalb von Moskau. Und ich brauchte für das Plumpsklo von dieser Datscha brauchte ich Torf. Den muss man also reinwerfen in dieses Plumpsklo. Und da habe ich also online bestellt am Mittag solchen Torf. Und bereits abends um 10 kam dann der Kurier und hat mir auf meine Datscha diesen WC-Torf gebracht. Klar, jetzt in Sibirien würde man vielleicht ein bisschen länger warten müssen, aber das zeigt doch, auch außerhalb von Moskau funktioniert der Onlinehandel.
Wenn das so schnell geht, fragt sich, wie sind die Arbeitsbedingungen für die Kuriere, die diesen Dienst machen?
Die sind schlecht, muss man sagen. Vor allem die Bezahlung ist natürlich schlecht. Die Leute werden pro Auftrag bezahlt und arbeiten 10, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag, um auch nur irgendwie über die Runden zu kommen. Und man muss ganz klar sagen, die Kuriere sind eigentlich diejenigen, die den Online-Boom überhaupt ermöglichen, und zwar mit ihrer billigen Arbeitskraft.
Danke für diesen Einblick in den russischen Alltag. Danke, David Nauer, nach Moskau. Sie hören Rendezvous, es ist 1:01, Generationenwechsel bei der Schweizer gemeinnützigen Gesellschaft. Am Vormittag ist der 35-jährige Nicola Forster zum Präsidenten der SGG gewählt worden, als Nachfolger von Jean-Daniel Gerber. Wohin will der junge Neue die altehrwürdige Institution führen? Wir fragen ihn gleich selbst im Tagesgespräch, im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
In Schweizer Bächen und Flüssen ist die Spitzenbelastung durch Pestizide deutlich höher als bisher angenommen. Im Vergleich zu den bisherigen Durchschnittswerten bis zu 170 Mal. Solche Spitzenbelastungen seien für Ökosysteme gefährlich, hält das Wasserforschungsinstitut der ETH fest. Der Nationalrat hat das Bundesbudget für nächstes Jahr angenommen. In verschiedenen Bereichen will der Nationalrat dabei mehr Geld ausgeben als der Bundesrat. So soll es etwa in der Landwirtschaft höhere Direktzahlungen geben und mehr Geld für den Nachrichtendienst für einen Stellenausbau. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 4.455 neue Corona-Infektionen. Der 7-Tage-Schnitt ist laut SRF-Data 8% tiefer als in der Vorwoche. Das Bundesamt registrierte zudem 80 zusätzliche Todesfälle sowie 194 weitere Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.